Das hat mir die Tochter meines Bruders nochmal gesagt. Leonie hat gesagt, Mensch, Rainer, du hast jetzt uns eine Familiengeschichte gegeben. Ich kann es meinen Kindern weitergeben. Und das geht nicht verloren, was Mutter Enne passiert ist und auch den anderen. Das ist jetzt ein Stück Familiendokument. Zumal die Zeitzeugen jetzt bald nicht mehr da sein werden. Das sind ohnehin nur noch wenige. Und es ist wichtig, dass die Geschichten, das heißt auch mündlich wie schriftlich, weitergebracht werden. Das muss sein.
Das ist Reinhold Beckmann. Und das Buch, über das er da gerade spricht, erzählt eine Geschichte, die ihn nie losgelassen hat. Enne und ihre Brüder heißt es. Es geht darin um seine Mutter und um ihre vier Brüder, die alle im Zweiten Weltkrieg gefallen sind. Beckmann hat diese Geschichte selbst aufgeschrieben, nicht aus Pflichtgefühl, sondern aus Liebe und Dankbarkeit und dem Wunsch, weiterzugeben, was sonst verloren gegangen wäre. Inzwischen hat er schon sehr oft öffentlich daraus gelesen und er erlebt jedes Mal, wie stark das Thema Zweiter Weltkrieg beim Menschen etwas zum Klingen bringt. Erinnerungen, Fragen, Geschichten. Und vielleicht kennt ihr das ja auch aus eurer Familie. Ich kannte Reinhold Beckmann als Moderator, Sportjournalist, als jemand, der im Fernsehen zu Hause ist. Dass er ein Buch über seine Mutter und Onkel geschrieben hat, das hat mich überrascht. Und es hat mich auch ziemlich neugierig gemacht. Denn in den meisten Familien geht es ja doch sehr einsilbig zu, wenn der Zweite Weltkrieg zur Sprache kommt. Oft sind da nur kurze Schilderungen, Anekdoten, Fragmente und gleichzeitig aber auch das Gefühl, da muss doch noch mehr gewesen sein. Erinnerung ist nichts Abgeschlossenes. Sie lebt davon, dass wir anfangen zu erzählen. Und genau darum geht's ja auch hier bei Talk Talk. Um Gespräche, um Kommunikation und um das, was sich zwischen den Zeilen abspielt. Ich bin Peter Geide und jetzt zu Reinhold Beckmann. Hallo, schön, dass Sie Zeit haben.
Ja, hallo. Moin, moin aus Hamburg.
Ich würde gerne mit Ihnen über das Erinnern sprechen. In der Schule und in vielen öffentlichen Diskursen erscheint das Erinnern an den Zweiten Weltkrieg ja oft unter den Vorzeichen Pflicht, Ritual, Schuld. Jetzt sagen Sie, Erinnern ist keine Schuldzuweisung, sondern es ist eine Chance. Was meinen Sie damit?
Ach, so habe ich es persönlich erfahren. Das hat auch mit der Arbeit zu dem Buch Enne und ihre Brüder zu tun, weil ich durch die Recherche und das Schreiben mich selber in die Pflicht genommen habe, mich nochmal zu erinnern. Und ich finde, das hat für mich natürlich einen besonderen Wert, weil ich dadurch der Geschichte meiner eigenen Familie näher gekommen bin und damit auch der Geschichte meiner Mutter und ihrem großen Verlust, diesem vielen ungelebten Leben, was bei uns in der Familie zu Hause ist. Auch wenn das Erinnern dann an vielen Punkten auch mit so schmerzhaften neuen Erkenntnissen verbunden war, die ich nicht kannte.
Ja.
Und die ich dann jetzt auch weitergereicht habe an meinen Bruder, auch an andere Mitglieder der Familie, ist insgesamt das etwas, was uns als Gemeinschaft in der Familie noch enger verbunden hat, dass wir uns unsere eigene Geschichte anvertraut haben dadurch. Ich finde, das Erinnern als solches und das Bedürfnis ist ja allgegenwärtig. Ich merke das ja bei den Lesungen, dass immer wieder die Leute kommen und sagen, Mensch, ich bin auch gerade unterwegs, ich auf dem Dachboden, habe die Briefe gefunden und dann fragen sie, können Sie mir helfen? Die sind alle in Sütterlin geschrieben. Ich kann das nicht und wo kann ich das übersetzen lassen? Oder es kommen Menschen und sagen, ja, bei uns in der Familie waren es zwei, die nicht zurückgekommen sind und wollen dann wissen, ob man da mehr Informationen kriegen kann. Dann sage ich immer, Bundesarchiv wäre der erste Weg. Also dass so ein Bedürfnis an das Erinnern da ist bei den Familien, das ist auch in dieser Mächtigkeit hat mich das natürlich auch überrascht.
Ihre Mutter hat es Ihnen ja auf eine Art leicht gemacht, über das Thema zu sprechen, weil sie selbst auch das immer wieder aufgebracht hat, dass sie ihre vier Brüder im Krieg verloren hat. Wie war das mit Ihrer Mutter?
Das ist vollkommen richtig beschrieben. Das habe ich auch jetzt erstmal als großen Dank erfahren, weil es den Unterschied ausmacht. Ich höre immer den Satz, ja, bei uns wurde nicht geredet. Das ist ein Satz, der fast bei jeder Lesung irgendwie fällt. Und meine Mutter hat eben geredet. Sie hat das zwischendurch einfach mal so erzählt und hat, glaube ich, sich selbst dadurch eine eigene Geschichte geben wollen. Denn im Grunde genommen hat sie ja alles verloren. Die Eltern durch die Folgen des Ersten Weltkriegs und ihre vier Brüder dann im Zweiten Weltkrieg. Und es ist ja nicht so, dass sie durchgängig darüber berichtet hat. Aber sie hat mir so viele kleine Anekdoten erzählt. Und nachher haben wir uns hingesetzt und richtig bewusst geredet. Und ich habe Aufzeichnungen gemacht, dass es sich dadurch einfach eher eine Familie gegeben hat, eine Geschichte gegeben hat, dass sie nicht bodenlos war, dass sie selbst die Weiden der Vergangenheit abgehen konnte und sagen, das ist mein Zuhause gewesen, auch wenn ich es in größten Teilen verloren habe.
Die wahrscheinlich allermeisten Menschen, die den Zweiten Weltkrieg erlebt haben, sind ja genau dazu nicht in der Lage. Sie haben es vorhin kurz anklingen lassen. Auf Ihren Lesungen erleben Sie eigentlich immer wieder Menschen, die zu Ihnen kommen und sagen, bei uns wurde über den Zweiten Weltkrieg eigentlich nie geredet.
Der Standardsatz, den hörst du jeden Abend, auch als tiefe Enttäuschung. Und da gibt es ja auch Erklärungen für, da haben sich ja nun viele Historiker und Wissenschaftler mit beschäftigt. Erstmal war das ja eine wilde Zeit von 45 bis 48, weil es natürlich ja so eine Art Wolfszeit war, wo jeder irgendwie was machen konnte. Und es ging ja nur darum, irgendwie klarzukommen, zu überleben, was die Soldaten betrifft, die dann zurückkehrten, völlig entmenschlicht. Ja, Männer, die unter 50, manchmal unter 40 Kilo nach Hause kamen und von den eigenen Kindern nicht mehr wiedererkannt wurden. Es waren ja Millionen unterwegs und suchten nach dem Krieg nach einer neuen Heimat. Da waren auf der einen Seite die Zwangsarbeiter, die wieder zurück wollten nach Polen, nach Russland, wieder Richtung Osten zogen. Und es war natürlich die Flüchtlingsbewegung. Auf der anderen Seite, diese Heimatlosigkeit unmittelbar nach dem Krieg hat gar keinen Platz gelassen für Erinnern, sondern es ging darum, ein Zuhause zu finden und was zu futtern zu kriegen. Und bei den anderen, die den Rucksack auch beladen hatten mit Schuld und Verantwortung, war klar, ach, besser nicht drüber reden. Besser nicht drüber reden, was ich gesehen habe, was ich gemacht habe.
Ja, was automatisch zu der Frage führt, was Ihre Onkel erlebt und getan haben. Also, Sie hatten diese Feldpostbriefe Ihrer Onkel. Und diese Briefe hatte Ihnen Ihre Mutter übergeben. Hatten Sie nicht total Schiss davor, in diesen Briefen auch von Männern zu lesen, die fanatische Nazis waren?
War für mich natürlich jetzt auch eine Frage. Nicht so einfach. Ich habe da mit Sönke Neißel, dem Militärexperten, drüber geredet. Und habe gesagt, wie kann ich das denn einschätzen? Neißel, das sind jetzt vier einfache Jungs vom Land. Handwerker, zwei Schuster, ein Schneider und ein Automobilschlosser. Und letzterer Volkssturm mit 17 Jahren noch kurz vor Kriegsende eingezogen und dann wenige Tage vor Kriegsende auch noch gefallen. So, und alle vier, Franz, Hans, Alfons und Willi, waren nicht in der Partei. Der kleine Willi hat als kleiner Bengel natürlich diesen Ideologie, diesen Propagandaunterricht in der Schule genießen müssen. Hitlerjugend und Pimpf davor. Aber am Beispiel von Hans kann man das ist der zweitälteste, am besten ablesen, weil der ist, oder um es anders zu erzählen, von Beginn an, der hat sich verpflichtet, Anfang des Jahres 39, und hat sich verpflichtet, 12 Jahre Unteroffizier. Da ahnte er noch nicht, dass es Krieg geben wird. Er hat es gemacht, um seine kleine Familie ernähren zu können, weil er dort sicheres Geld hatte, im Gegensatz zu seinem Job in wirtschaftlich schwierigen Zeiten als Schneider. Aber in den Krieg wollte er trotzdem nicht ziehen. Aber bei dem kommt zunächst gar kein Zweifel auf, weil er natürlich für sich sagen wird, es war die richtige Lebensentscheidung. Ich verdiene hier mehr Geld. Und der ist halt in Polen am 1. September dabei und der wird was gesehen haben. Wir wissen alle seit der Wehrmachtsausstellung, dass die Soldaten, dass die Wehrmacht logistische, organisatorische Hilfe geleistet hat, als die SS in die Dörfer eindrang oder in die kleineren Städte, um die jüdische Bevölkerung abzuholen. Oder sie zum Teil direkt vor Ort ermordet hat. Und ich wollte natürlich wissen, Hans, was hast du gesehen? In seinen Briefen schreibt er darüber nichts, ist ja klar. Der wird auch gewusst haben, es gibt eine Feldpostprüfstelle. Die hat ja immer Briefe rausgezogen, um zu sehen, gibt es irgendwo defätistische Tendenzen. Man hat die Soldaten, die dann schlecht geschrieben haben, hat man sofort rausgezogen und weggesperrt. Also Hans schreibt darüber nichts.
Was jetzt auch nicht gerade befriedigend klingt. Sie erwähnten gerade Sönke Neißel, den Historiker. Was hat der denn dazu gesagt?
Er sagte, man kann Krieg nicht einfach nur immer so in Schwarz-Weiß und Gut und Böse einteilen. Man kommt mit einer weißen Weste da nicht raus. Das betrifft auch meinen ältesten Onkel Franz, der bei der Belagerung von Leningrad mit dabei ist. Der wird auch gewusst haben, was er dort tut, dass über 1 Million Menschen ausgehungert wurden. Es ging ja nicht nur darum, diese Stadt zu besiegen, sondern das war ja ein Genozid der ganz, ganz dunklen Art, diese Stadt tatsächlich verhungern zu lassen.
Naja, und ich meine, genau das möchte man doch eigentlich nicht so gerne erfahren, oder? Über seinen Großvater, seinen Vater, seine Onkel.
Ja, klar. Wir kennen doch den klassischen Reflex, wenn du dann entdeckst, dass dein Großvater oder dein Vater in der SS war und er hat es verschwiegen zu Hause, dann, ich kenne das ja aus vielen Familien, bei Freunden auch, wo wir darüber diskutiert haben, dann entdeckst du plötzlich so eine dunkle Stelle in deiner Familie, von der du eigentlich gar nichts wissen wolltest und jetzt plötzlich ist es da. Oder das der Vater dann doch noch sein Herz aufgemacht hat, das so verschlossen war.
Und Ihr Vater war ja in der Hinsicht, glaube ich, auch keine Ausnahme, oder?
Das ist ja bei vielen passiert. Mein Vater hat ja auch geschwiegen. Und so mit 75, würde ich sagen, brach es dann plötzlich raus. Das war so verklemmt am Anfang, weil er immer in der Rechtfertigungsposition war. Und ich war natürlich fordernd. Das war damals Vietnamkriegzeit. Und ich habe ihm natürlich immer diese Fragen gestellt. Wie konnte der nur diesem Hitler hinterherlaufen? Und dann hatten wir diese Gespräche und da hat er gesagt, weißt du was, dem ist doch alles gelungen in der Zeit. Sie haben das Dunkle dahinter noch gar nicht sehen können. Der hat doch alles hingekriegt. Frankreich-Feldzug und dann die Autobahnen wurden gebaut und die ganze Wirtschaftskrise war vorbei. Wir hatten wieder was zu futtern. So, das war die klassische Argumentation. Und ich war natürlich nicht besonders tolerant, das entgegenzunehmen als Argument. Und ich habe erst nachher, so auch jetzt bei dem Buchschreiben, als ich dann die Bücher nochmal von Sebastian Haffner angeguckt habe, der das ja sehr sorgfältig recherchiert und hat und auch super analysiert. Und das ist wirklich für die einfachen Menschen auf dem Land, auch das war schon nicht einfach, tatsächlich dahinter zu gucken. Das, was ich mit meinem Vater damals als 15-, 16-, 17-Jähriger an Auseinandersetzung geführt habe, sehe ich heute anders. Hätte ihr heute, glaube ich, mehr Toleranz, mehr Zuhören an den Tag gelegt.
Aber irgendwann hat Ihr Vater dann ja anscheinend doch angefangen zu reden, wie Sie vorhin angedeutet haben. Wie kam das?
Mein Vater war früher unter diesem Druck, das Geld nach Hause zu bringen, hat wahnsinnig viel gearbeitet, hat sich wenig um mich gekümmert. Ich bin so das dritte Kind mit einem gewissen Abstand zu meinen beiden älteren Brüdern. Ich bin so hinterhergeworfen und das hat mich auch immer bekümmert, dass mein Vater eigentlich nie groß Zeit für mich hatte. Aber hinten raus, die letzten 15, 20 Jahre waren ganz anders. Und da hat es dann auch befriedende Gespräche gegeben. Dafür bin ich auch sehr dankbar. Das hat nun nicht jeder. Mein Vater ist nun 96 Jahre alt geworden, glücklicherweise. Und das Herz wurde immer offener und immer weicher. Und ja, es hat sehr geholfen. Und muss man auch sehen, er hat wahnsinnig viel Glück gehabt, mein Vater. Er bekam einen Lungendurchschuss in Russland. Aber noch bevor sozusagen die Situation sich in Rzeszów oder in Stalingrad an diesen Orten zuspitzte. Dieser Lungendurchschuss ging ganz knapp am Herz vorbei, ein paar Millimeter, die Kugel kam hinten wieder raus. Er war dann fast ein Jahr Sanatorium, Pflege und so weiter komplett raus und ist auch nie wieder sozusagen zu einem Fronteinsatz geschickt worden. Und das hat ihm letztendlich, hat ihn diese so präzise Kugel des russischen Soldaten das Leben gerettet, sonst wären wir alle gar nicht da.
Und man kann dann eigentlich festhalten, das zunehmende Alter hat ihn auch zunehmend gesprächig gemacht.
Also es gibt natürlich dann eine größere Offenheit, eine größere Durchlässigkeit, auch weil wir eine andere Nähe entwickelt hatten, mein Vater und ich. Wir waren raus aus diesen Konfliktkämpfen. Das war getan, das war vorbei. Und auch in dem Wissen um Endlichkeit. Ich glaube, das ist das, was das Alter ja auch mitbringt, irgendwann zu wissen, irgendwann ist Schluss. Ist man auch bereit, glaube ich, seine Türen mehr zu öffnen und solche Dinge zu erzählen dann.
Wenn Sie sagen, es hat für Sie beide auch was Heilendes gehabt?
Also ich habe auf die Art und Weise auf alle Fälle einen viel besseren Bezug zu meinem Vater entwickelt. Eigentlich ein Vater-Sohn-Verhältnis, das vorher gar keine besondere Rolle gespielt hatte, erstmal gewonnen. Das Vater-Sohn-Verhältnis ist erst ganz spät entstanden. Und ich habe natürlich auch mich dann selber wieder erinnert an Dinge, die ich schon beiseite gelegt hatte. Ich hatte früher mein Kinderzimmer direkt daneben. Das heißt, ich habe diese Schreckträume immer gehört meines Vaters. Die waren auch in den 60er Jahren immer noch da. Das heißt, dann ist er nachts hochgesprungen und war wieder im Schützengraben. Und diese Situation, von dieser Kugel getroffen zu werden, holt mich heraus. Das hat er immer noch wieder geträumt.
Ja, also die Erinnerung war da, aber sie durfte nicht raus. Und das hat es ja dann auch unendlich schwer gemacht.
Das hat die ganze Situation verklemmt, eng gemacht. Und deshalb war ein natürliches Verhältnis Vater-Sohn ja gar nicht möglich in vielen Dingen. Und weil da dieser Krieg noch in den Kleidern steckte, in den Gedanken noch zu Hause war. Und das ist etwas, was auch bei uns zu Hause immer präsent war und das nicht so einfach gemacht hat. Das andere ist, was man daraus lesen und lernen kann, was Krieg mit Menschen macht. Und das bei all der Diskussion, die aktuell geführt wird über Kriegstüchtigkeit und Wiederaufrüstung und all das, was da gerade im Moment stattfindet. Man muss sich immer wieder täglich bewusst machen, was Krieg hinterlässt. Es ist nicht nur der Krieg selber. Krieg hinterlässt so viele Wunden, so viele Spuren, die einfach nicht so leicht zu heilen sind. Und ich weiß genau, dass wenn dieser Ukraine-Krieg irgendwann zu Ende ist, wird das es wird Generationen wieder dauern, bis dieses Verhältnis zwischen der Ukraine und Russland einigermaßen versöhnt ist. Der Krieg ist nicht nur in seiner Gegenwärtigkeit gnadenlos, sondern er ist auch zukünftig dann immer noch da. Das ist nicht so wegzuschütteln. Und man merkt einfach, aus was für einer privilegierten Generation, aus was für einem privilegierten Leben wir kommen, dass wir, als ich bin Jahrgang 56, also dass wir diese Form von Freiheit, Frieden, sich ausleben, ein individualisiertes Leben führen zu können, so selbstverständlich jetzt entgegengenommen haben. Und wir eine Generation sind, die es, glaube ich, vorher nie in der Form gab, weil Krieg, Auseinandersetzung immer da war, immer präsent war.
Sie haben ja für das Buch intensiv recherchiert und Sie haben viele Gespräche geführt, auch im Heimatdorf Ihrer Mutter und Ihrer Onkel. Was haben Sie da erlebt? War das eher Skepsis, Zurückhaltung oder doch eine Art von Offenheit?
Es war eine große Offenheit da. Damit bin ich auch überrascht worden. Es war für viele auch so eine Befreiung. Also Anneliese zum Beispiel, Anneliese Birke ist 93 und hat mir wahnsinnig präzise Geschichten erzählt. Die konnte gewisse Gebete, gewisse Reden noch auswendig wiedergeben. Und die hat Details mir vermittelt, die ich so nie erwartet hätte. Und diese Lust, darüber zu reden und sich das auch so vom Herzen wegzureden, also dass man sich selber durch das Reden auch ein bisschen befreit und sich selber auch gut tut damit, darüber zu reden. Dass man das abgeben kann, weitergeben kann, das ist ja auch ein Vorgang, der ja durchaus eine heilende Wirkung hat. Und das habe ich nicht nur bei Anneliese gemerkt, sondern auch bei anderen Älteren. Dann war die Frage, als das Buch fertig war, nimmt das Dorf diese Geschichte an, die eigene Geschichte? Das ist glücklicherweise gut gegangen, sogar sehr gut gegangen. Dieses Reden darüber ist etwas, was einfach wichtig ist und gut tut. Und das ist so, hat ja nach dem Krieg, wie gesagt, in dieser Verengung nicht stattgefunden. Dieser therapeutische Effekt, nennen wir es ruhig mal so, dieser therapeutische Effekt des Redens darüber, der erleichtern kann, der einen heilen kann, den hat es damals nicht gegeben. Da waren die Herzen in diesen Dingen verschlossen. Auch die katholische Kirche, in dem Fall ist ja eine Geschichte aus einer wirklich ganz engen katholischen Gemeinde, auch die katholische Kirche hat ja da nicht geholfen. Sie hätte da hätte die Kirche wirklich Türen, Herzen öffnen können, hat sie nicht gemacht, weil sie natürlich selbst so verklemmt, so verengt war und es ja Jahre gedauert hat, bis sozusagen das eigene Schuldgeständnis endlich mal daherkam.
Gab es denn da jetzt gar keine Menschen, die persönlich auch Schuld auf sich geladen haben, irgendwelche Leute, die Verbrechen begangen haben?
Ja, es gibt ja die Geschichte in dem Buch darüber, bei denen, der auch in mehreren Konzentrationslagern gearbeitet hat. Das wird ja im Buch ausführlich beschrieben, der auch nachher dann hier in Hamburg da seinen Prozess bekommt und dann, ja, zum Tode verurteilt wird. Auch die Geschichte ist eine Geschichte aus Wellinghausen. Er versucht dann nachher zurückzukehren und sich zu verstecken im Dorf und dann kriegen aber einige das mit, dass er da ist und er will Geld, er braucht Geld und will in die Schweiz flüchten. Das gelingt ihm nicht mehr. Und er bekommt dann seinen Prozess, der hier im Kurierhaus in Hamburg stattgefunden hat damals, und wird zum Tode verurteilt, ja.
Haben Sie mit seinen Angehörigen und Nachfahren noch gesprochen?
Ich habe mit einem entfernten Verwandten, der sich sehr bemüht hat, diese Geschichte aufzuarbeiten, der auch im Stern mal eine kleine Geschichte darüber geschrieben hat. Mit dem habe ich telefoniert, geredet, auch mehrmals gesprochen, habe die Unterlagen besorgt, habe auch nochmal hier im KZ in Neuengamme mir die Dokumente geben lassen, habe dort nochmal mit den Leitern gesprochen. Und das war sehr hilfreich, um diese Geschichte wirklich komplett zu machen. Und dann hatte ich da für diesen Fall auch genügend Material, um das gut zu erzählen.
Würden Sie sagen, je größer die Schuld, umso härter das Schweigen?
Ach, das würde ich nicht generalisieren. Interessantes Zwischenstück ist immer noch Mein Vaters Land von Wiebke Bruns. Der Vater war ja einer, der auch mit dabei war in der Gruppe, die das Attentat auf Hitler geplant haben. Aber da gibt es sozusagen ein sehr gespaltenes, zum Teil auch gebrochenes Vater-Tochter-Verhältnis. Und das ist ein sehr beispielhaftes Buch. Da geht es auch um Schuldfragen und warum nicht erklärt, warum bestimmte Sachen nicht gesagt, warum so lange dem Hitler auch die Unterstützung geliefert, bevor dann der Widerstand aufbrach. Und ja, das ist ein sehr empfehlenswertes Buch.
Die Recherche war für Sie ja auch nicht immer leicht, als es um das Buch ging. Das haben Sie ja auch geschildert und beschrieben, dass es da schon Momente gab, die Sie einfach sehr mitgenommen haben, weil Sie da auch eine Nähe aufgebaut haben. Wie würden Sie das beschreiben? Was hat das mit Ihnen gemacht, die Recherche, das Erinnern?
Das Schreiben ist ja ein handwerklicher Vorgang. Das fließt einem ja nicht alles irgendwie aus der Feder. So. Und es gibt ja Momente, wo du da sitzt und denkst, wie kriege ich das jetzt erzählt? Und man wird dann, je tiefer man einsteigt und je länger man schreibt, wird man auch zu einem kleinen Schreibzombie. Das heißt, da ist auf der einen Seite die Sucht des Weiterschreibens und auf der anderen Seite weißt du genau, du bist eigentlich schon so erschöpft, dass du eigentlich gar nicht mehr kannst, aber du schreibst immer weiter. Beispielhaft ist das Verhältnis zu meinem Onkel Franz, weil der mir so auf eine Art und Weise der Lieblingsonkel geworden ist. Franz kann mit dem Krieg nichts anfangen, vom Beginn an nicht. Der schreibt in jedem zweiten, dritten Brief, wann hört der Schwindel eigentlich auf, wann ist Schluss mit diesem Elend. Und das wird dann nochmal ganz schlimm, wenn er in Russland ist. Von dem Tag an, wo alle drei in Russland sind, die drei Ältesten, werden die Briefe in ihrer Tonart sowieso alle anders. Viel melancholischer, viel zweifelnder. Und bei Franz ist das extrem. Er kann mit Krieg nichts anfangen. Es ist absolut nicht sein Ding. Und irgendwie habe ich den so ins Herz geschlossen. Und ich bin dann bei der Recherche immer mehr auf den Punkt gekommen, dass die Geschichte, die uns immer erzählt worden ist, gar nicht stimmen kann. Das heißt, uns wurde immer gesagt, Franz wäre auf dem Nachhauseweg von polnischen Partisanen irgendwo in der Nähe von Danzig erschossen worden. Und das stimmt überhaupt nicht, wie ich jetzt rausgefunden habe, weil ich habe, als ich mit meinem Cousin in das Elternhaus gegangen bin, das es immer noch gibt, die alte Schusterei, haben wir alte Unterlagen gefunden, unter anderem auch eine Heimkehrererklärung eines Kameraden von Franz, eine Heimkehrererklärung von einem Alfred Zutmann aus Delmenhorst. Der hat die ausgefüllt, als er zurückkam nach Friedland 1949 und hat gesagt, ich war dabei, als Franz Haber, also mein Onkel, am 16. April 1945 zwischen Fischhausen und Pillau, Reichsstraße 131, von der Roten Armee durch einen Volltreffer getötet wurde. Das ist so stichwortartig geschrieben, aber es ist ein klares Dokument, das er damals beim Roten Kreuz, als er zurückkam, ausgefüllt hat. Und dieser Zettel lag immer noch in der alten Schusterei auf dem Dachboden. Den haben wir gefunden. Und es stellte sich heraus, dass diese Geschichte, also er sei zu Fuß nach Hause gegangen nach dem Krieg und von polnischen Partisanen erschossen worden, gar nicht stimmte. Und da war auch ein klares Todesdatum zu lesen. Und es haben meine Stiefeltern nie weitergereicht. Der Zettel kam 1949, 1950 dahin, aber da haben die sich gar nicht mehr dafür interessiert. Also das ist etwas, wo du denkst, was... Warum haben die das meiner Mutter nicht erzählt? Warum ist das nicht irgendwie in die Familie gegeben worden? Das ist wieder so ein Beispiel, dass man alles so damals beiseite legte und das gar nicht mehr wissen wollte an der Stelle.
Was genau hat sie daran mitgenommen oder was genau war dabei sozusagen die hohe Emotionalität?
Bei Franz ist es so, er heiratet am 14. Oktober 1944 und dann habe ich herausgefunden, auch durch Erzählungen meiner Mutter, dass sein Cousin Heinz ihn nach der Hochzeit verstecken will in einem Verschlag in Osnabrück und sagt ihm, Franz, geh nicht zurück nach Russland. Ich kann dich bei mir verstecken, das wird keiner finden. Franz traut sich nicht. Er weiß ganz genau, wenn er gefunden wird, dann ist er nicht nur dran, sondern auch sein Cousin Heinz. Und das fand ich so tief tragisch, weil der war so traurig, dass Franz, der das wirklich geschafft hatte, der immer gegen den Krieg war, eigentlich bis kurz vor Schluss da durchkommt und dann am Ende doch noch am 16. April durch diesen Volltreffer gefunden wird. Er hat seine Liebe gefunden, heiratet an diesem 14. Oktober 1944 und ist so verliebt, wie diese Briefe zu lesen. Es ist hinreißend. Und dass ihm dieses Glück nicht gegeben wird, danach zurückkehren zu können, um sein Leben aufzubauen. Er schreibt darüber immer, mein Gott, der Krieg hat mir alles kaputt gemacht. Ich hätte längst schon meine Schusterwerkstatt aufbauen können. Ob in Georgsmarienhütte, ob in Melle oder ob in Osnabrück. Ich hätte das schon längst machen können. Und dieses ungelebte Leben, dass die Chancen einem so verloren gehen, das ist etwas, was beim Recherchieren und beim Schreiben dann, ja, das macht nicht fröhlich, das macht traurig, das Das nimmt einen mit.
Also das Erinnern löst diese Trauer aus, eine starke Emotion, eine sehr starke, und trotzdem danach ist es besser.
Ja, ich bin natürlich auch da gut aufgefangen, auch war ich gebettet durch diese Resonanz, die ich erfahre, auch durch was bei den Lesungen passiert und auch, es gibt ja zum Schluss immer einen sehr wärmenden, lang anhaltenden, oftmals stehenden Applaus für die Geschichte. Also da bekomme ich ja auch was zurückgeschenkt, das muss man auch sagen. Auf der anderen Seite merke ich auch, wie mich das jetzt seit 3 Jahren begleitet. Und ich habe letzte Freunden gesagt, ich glaube, ich muss jetzt mal raus aus dem Krieg. Ich muss jetzt mal nach Hause. Ich muss jetzt mal ein anderes Thema machen. Wenn ich jetzt an das nächste Buch denke, ich habe mich deshalb entschlossen, jetzt 80 Jahre Kriegsende in diesem Jahr noch ein bisschen zu tun, bis kurz nach dem Mai. Aber dann muss ich da auch raus. Ich muss da raus, weil diese Geschichte mich auch so selbst so tief erreicht hat, wie ich es nicht vermutet habe. Ja, das ist so.
Sie sagen, es ist okay, dass wir trotz dieser ganzen unfassbaren Verbrechen, die im deutschen Namen und von Deutschen verübt wurden, dass wir trotzdem auch der Menschen, die im Krieg gelitten haben, der Deutschen, mitfühlend gedenken?
Ja, es ist ja früher nicht möglich gewesen. Ich weiß noch, als, wie hieß er nochmal, der Film vor ein paar Jahren? Unsere Mütter, unsere Väter, das ist der Titel des Films. Da gab es eine große Diskussion, die auch gerade von polnischer Seite geführt wurde. Wie kann man das Schicksal dieser jungen Menschen so mitfühlend erzählen? Der Deutschen, die haben doch Schuld aufgeladen. Das war eine große Debatte. Und dann stellte sich Frank Schirmacher damals als Herausgeber der FAZ davor. Wir haben das auch zweimal bei uns in der Sendung thematisiert. Und das, was Frank Schirmacher schrieb, auch aus der Haltung heraus, was hätten wir damals getan, 1939? Wenn wir eingezogen worden wären und alles. Was hätten wir getan? Wie hätten wir uns entschieden? Aus dieser Distanz und manchmal aus so einer intellektuellen Distanz, sich zu sagen, ich wäre der große Widerständler gewesen und all das, das ist nicht richtig. Und diese Debatte damals ging ja durch alle Bereiche. Darf man so eine Geschichte so erzählen? Das war wahnsinnig wichtig, dass sie so erzählt wurde damals. Und genauso ist es wichtig, auch diese Geschichte mal aus dem Dorf heraus zu erzählen. Sündke Neitzel sagte immer, Beckmann, du hast da zufällig eine Lücke geschlossen, weil die Geschichte des Entstehens des Nationalsozialismus ist ja immer sozusagen aus der Metropole, aus Berlin. Und wie konnte das aus der Weimarer Republik dann überhaupt entstehen? Was waren die Grundlagen dafür? Aber aus der reinen Dorfsituation, aus der Sicht der einfachen Leute und dieser katholischen Gemeinde heraus zu erzählen, das hat es in der Form noch nicht gegeben. So. Und ich finde, das muss erzählt werden. Das muss erzählt werden, auch zu wissen, was Krieg, wenn er denn uns wieder so nahe kommt, mit uns macht und bewirkt und was da an großen Zerwürfnissen und inneren und äußeren Verletzungen entstehen kann. Klar, das ist ganz wichtig deshalb, sich zu erinnern und darüber zu reden.
Sie haben gesagt, Sie erleben oft auf den Lesungen, dass Menschen zu Ihnen kommen und sagen, bei uns wurde nie über den Krieg gesprochen. Was würden Sie denn jetzt Menschen raten, die das Gefühl haben, naja, in meiner Familie, da schlummert Geschichte, aber ich weiß nicht, wie ich das ansprechen, wie ich das thematisieren soll. Wo fängt man an?
Das sind so Dinge, einfach zu gucken, wie was ich zu Beginn kurz formuliert habe. Wenn ich was wissen will, dann fragen die Leute natürlich auch, sag mal, wie mache ich das? Wie kriege ich mir Informationen oder was mache ich mit den Unterlagen, die ich gefunden habe? Und dann gibt es auch Leute, die hinreißende Sachen geschrieben haben. Die haben teilweise so kleine Bücher angefertigt mit den Briefen, mit den Unterlagen, die sie dann im Privaten so mit einer Auflage von 20, 30, 40, 50 in der Familie verlegt haben. Und das da, ich habe so einen Stapel von Büchern bekommen. Da passiert eine Menge. Und das andere ist, gerade auch in den kleineren Orten gibt es dann oftmals auch so lokale Historiker, die sich damit beschäftigt haben, dass die Geschichten nacherzählt werden und bleiben und eine irre Recherchearbeit gemacht haben. Davon habe ich auch profitiert. Da gibt es in Melle jemanden, den Herrn Plaas, der da eine tolle Arbeit geleistet hat und da konnte ich viel schöpfen. Auch in meinem Heimatort Twistring gibt es ein paar Typen, die da ganz verdiente Arbeit geleistet haben. Das trifft man überall.
Gab es eigentlich sowas wie einen härtesten Brocken bei der Recherche aus Ihrer Sicht?
Ich hatte große Schwierigkeiten, die Geschichte rauszurecherchieren von Willi, dem Jüngsten. Was ist passiert, als er am 1. Dezember 1944 abgeholt wurde? Er war gerade 17 Jahre alt geworden, wenige Tage vorher. Und da war so ein kleines Dorf, wo er dann wenige Tage vor Kriegsende gefallen ist. Da gab es wenige Unterlagen. Asterode heißt der Ort. Und da habe ich lange, lange gebraucht, um rauszukriegen, warum Willi da noch gefallen ist, obwohl die Gegend schon befriedet war. Die Amerikaner waren schon durch. Und das ist dann wieder so typisch gewesen, dass, wie wir das kennen aus dem Film Die Brücke von Bernard Wicki, dass da die 16-, 17-Jährigen, angeführt von irgendeinem bekloppten, wahnsinnigen SS-Mann, dann doch noch ins Gefecht gegangen sind. Also du triffst dann auch auf Geschichten, die gerade was die letzten 5 Monate des Krieges betrifft. Ich meine, da sind noch mal mehr gefallen als in den Jahren zuvor. Das zu verstehen, das tut weh, das tut weh. Das hat mir auch wehgetan zu wissen, dieser Hitler hätte vorher umgebracht werden müssen. Denn was in den letzten 12 Monaten dort noch für Menschen sterben, obwohl der Krieg längst verloren war, war längst vorbei, das ist das, was einen tief traurig macht, wenn man sich da detailliert mit beschäftigt, was da passiert ist, ja.
Sie haben ja auch einige Zeit gebraucht, dieses Buch, die Recherche in Angriff zu nehmen, sich damit zu beschäftigen. Und darauf zielte meine Frage vorhin auch ab. Also diese Widerstände, die ja oft auftauchen bei dem Thema, ne, dass man dann doch eher schweigen möchte und das nicht thematisiert. Haben Sie da noch einen konkreten Tipp? Wie mache ich das dann?
Gut ist, glaube ich, sich mit Leuten zu verbinden, die das ohnehin schon machen, dass man das nicht alleine macht. Das halte ich für ganz wichtig, denn das hilft auf der einen Seite handwerklich, aber es hilft auch, sich gegenseitig immer die Geschichten zu erzählen. Und das andere ist halt das Material, was da ist im Haus, was an Geschichtsschreibung geblieben ist, ob es nun kleine Briefe sind, ob es nun Dokumente sind, das wirklich zusammenzubringen, zusammenzuführen, damit die nächste Generation eine Chance hat, da reinzugucken. Das hat mir die Tochter meines Bruders nochmal gesagt. Leonie hat gesagt: Mensch, Rainer, du hast jetzt uns eine Familiengeschichte gegeben. Ich kann es meinen Kindern weitergeben. Und das geht nicht verloren, was Mutter Enne passiert ist und auch den anderen. Das ist jetzt ein Stück Familiendokument. Zumal die Zeitzeugen jetzt bald nicht mehr da sein werden. Das sind ohnehin nur noch wenige. Und es ist wichtig, dass die Geschichten, das heißt auch mündlich wie schriftlich, weitergebracht werden. Das muss sein.
Ja, und vielleicht passt jetzt auch zum Abschluss noch ein Zitat ganz gut dazu, das ich gefunden habe in der Vorbereitung. Ist von Cicero: Nicht zu wissen, was vor deiner Geburt geschehen ist, heißt, immer ein Kind zu bleiben.
Wie interpretieren Sie das?
Kinder sind unschuldig, Kinder sind nicht belastet, aber das Kindliche ist natürlich auch das Unreflektierte. Ja, es ist eigentlich nicht klar in seiner Aussage.
Nein, das Kind ist ja auch das Prägende. Du bist ja dann so, dass das, was du da in den ersten Jahren erlebst, dich ja dermaßen eng begleitet später in deinem Leben. Ja, lassen wir es doch mal so ambivalent im Raum stehen. Den Cicero muss man auch nicht immer korrigieren oder interpretieren. Das darf auch mal so jetzt für sich stehen. Und wenn es ambivalent ist, dann kann man es von mehreren Seiten angucken, ist auch gut.
Schönen Dank, Herr Beckmann.
Ja, sehr gern. Vielen Dank Ihnen.
Das war Talk Talk Episode 2 über den Zweiten Weltkrieg, über Familiengeschichte, über Erinnerungen und darüber, dass es gut ist, diese Erinnerungen in die Gegenwart zu holen und darüber zu sprechen, weil es doch was Heilsames hat. Das Thema ist natürlich viel zu groß für einen Podcast. Deswegen an dieser Stelle Hinweis auf die Shownotes, die ein bisschen umfangreicher ausfallen diesmal. Wir haben ja doch einige Dinge angesprochen, da sind Namen gefallen, Begriffe, Ereignisse. Schaut mal rein, wenn euch das eine oder andere interessiert, wenn ihr dranbleiben wollt. Und wenn ihr Fragen habt, schreibt mir. Wenn ihr Kommentare habt, kommentiert. Ja, und abonniert natürlich diesen Podcast. Das sagt man doch am Ende immer. Tschüss, bis zum nächsten Mal.